Als der Nico 2016 Formel 1 Weltmeister geworden ist, haben wir gerade mit diesem Podcast hier erstmals angefangen. Danach hat er seine Karriere beendet. Wir haben den Podcast weitergemacht, unser Leben etwas begleitet. So war er auch schon vor einigen Jahren mal hier, hat von seinem neuen Leben erzählt, als Medienpersönlichkeit, als Unternehmer, Eventveranstalter, vor allen Dingen aber auch als Investor. Zunächst im Fernsehen und mittlerweile ist er jemand, der die erfolgreichsten Venture Capital Fonds der Welt versucht zusammenzubringen mit deutschen mittelständischen Familien. Warum er das so spannend findet, wie der Weg genau für ihn verlaufen ist, warum er verschiedene Aktivitäten rund um YouTube oder seinen eigenen Podcast aufgehört hat, warum er zwar glaubt, dass die Höhle der Löwen-Investoren zu den besten in Deutschland gehören, aber er trotzdem nicht mehr einer von ihnen sein wollte, all das haben wir besprochen. Auf geht's! Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hallo Nico.
Ja, hallo Philipp und hallo liebe Zuhörer. Es freut mich, wieder am Start zu sein.
Ja, ich weiß noch genau damals, als wir uns trafen, da hast du dich beschwert und gesagt, irgendwie, ihr macht ja gar kein Video, ihr macht ja nur so einen reinen Audio-Podcast, ist das überhaupt irgendwie modern?
Und ihr habt mir zugehört, weil ihr macht jetzt richtig tolle Videos.
Ja, wir sitzen hier in einem Studio bei uns, du bist netterweise in Hamburg da ist jetzt voll Video, aber andersrum, weil damals war bei dir Video das große Thema, du hast irgendwie einen großen YouTube-Kanal gemacht, irgendwie Millionen von Abonnenten, ja. Du hast es runtergefahren.
Ja, weil es ist halt erstmal ein riesen Zeitaufwand und das ist ja eine Reise für mich gewesen, eine Entdeckungsreise nach meiner ersten Karriere, wo ich meine neuen Leidenschaften so finde und YouTube war teilweise dann etwas, was mich sehr begeistert hat, aber schwierig das zu stemmen, dieser Zeitaufwand, die Reiserei, die dafür notwendig ist. Ich hatte dann auch einen Podcast, der über YouTube auch teilweise gelaufen ist, aber wie wir hier ja zusammensitzen heute bei dir im OMR-Headquarter hier in Hamburg, ist das immer besser face-to-face, ja, und das ist halt ein Riesenaufwand für Podcasting auch und deswegen habe ich das so ein bisschen pausieren lassen jetzt gerade, weil mein Fokus, kommen wir ja gleich später dazu, ist jetzt voll im Venture Capital, also in der Startup-Welt.
Okay, und das war dann aber auch relativ schnell, dass du damals so ein bisschen geguckt hast und dann ging es auch schon los mit sozusagen Startup-Welt kennengelernt, glaube ich sogar klassisch, was heißt klassisch, aber also über Höhle Löwen, über Fernsehen.
Anfangs erstmal über direkte Investments, also zum Beispiel Formel E damals, das ist ja die Elektro-Formel 1 Rennserie, das war eines meiner ersten Investments und dann unsere deutschen Flugtaxis, also Lilium Volocopter, unsere E-Scooter, Tier, die türkisen E-Scooter, das waren so meine ersten frühzeitigen Investments damals und so bin ich in diese Welt reingekommen und habe mich dann dafür einfach extrem begeistert, ja, weil die Innovation, den Beitrag, die solche Startups dann, wenn die wachsen, leisten können, ne, für unsere Gesellschaft, finde ich einfach genial. Und auch die Gründer, ich habe da eine sehr große Affinität, weil das sind auch Weltklasse-Sportler eigentlich, die Gründer. So wie du auch in deinem Geschäftlichen, ne? Du hast ja OMR auch als Startup quasi aufgebaut. Da ist ja ein unglaublicher Fokus, Kampfgeist, Teamgedanke, ja, und das, da finde ich mich halt auch sehr, sehr, kann ich mich sehr gut mit identifizieren.
Sag mal ein paar Worte zu den Investments selber, weil du sogar erwähnt hast. Ich meine, ich glaube, Tier, schwierigere Entwicklung in den letzten Jahren, das war ja mal auch Milliarden. Jetzt ist es, also zumindest, was man so lesen kann, schwieriger geworden. Die Flugtaxen sind noch alle unterwegs. Ja? Da ist noch unklar, glaube ich, wie es am Ende ausgeht. Sieht in Teilen gut aus. Sag mal kurz ein bisschen Update zu deinen Investments aus der frühen Phase.
Aus der frühen Phase, da war auch eine also Ladeinfrastruktur Startup, das ist sehr gut gelaufen, das hieß ChargePoint damals. Mittlerweile bin ich ja bei der NBW und supporte die mit deren Ladeinfrastrukturausbau in Deutschland, was die ganz toll machen. Aber dann war, also Formel E ist sehr gut gelaufen, ist jetzt nicht durch die Decke gegangen, wie man es vielleicht hätte denken können, aber stetig gewachsen, also das ist okay. Tier, wie du richtig sagst, hat jetzt von der Bewertung her, ja, einen natürlichen Dämpfer bekommen, wie alle Growth Stage Startups, also wie alle, die in der großen Skalierungsphase sind, die Startups, da gab es eine unglaubliche Korrektur jetzt in 2022 und da war auch Tier dann mit dabei. Die sind jetzt fusioniert mit Dot und dementsprechend ist das jetzt eine starke Konsolidierung gewesen und ich erhoffe mir, dass dadurch jetzt dann eine profitable und erfolgreiche weitere Zukunft halt entsteht.
Ich meine, die Firma, also das Produkt ist nicht schlecht. Ich nutze es regelmäßig. Also ich fahre hier in Hamburg viel mit dem Tierroller oder einem dieser Roller durch die Gegend.
Ja.
Also wenn das klappt schon, aber die Zahlen sind halt schon hart. Ne?
Ja, genau. Ja, also als Investor war das Stand heute jetzt keine Erfolgsgeschichte, also von der Investmentseite aus. Mhm. Aber es kann ja noch werden.
Und die Flugtaxen?
Kommt drauf an. Also Volocopter zum Beispiel soll er jetzt als erster kommerzialisieren, dieses Jahr noch, ja. Wahrscheinlich sogar in Paris zuerst.
War ja, glaube ich, der Plan auch zu rund um Olympia oder sowas.
Könnte sein, ja, dass das ein Teil des Planes ist, ja. Also mich begeistert diesen Flugtaxis, die begeistern mich sehr, weil ich denke, das demokratisiert das Fliegen bald, ja. Das wird dann extrem, das wird so viel kosten wie ein Taxi in Zukunft. Und das macht das sehr, sehr spannend, aber das ist leider noch eine Weile hin, weil die Energiedichte der Batterien, ja, die Entwicklung da nicht ganz so rasant vorangekommen ist, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Nichtsdestotrotz, ja, also Volocopter wird jetzt kommerzialisieren dann dieses Jahr und Lilium ist das andere aus dem Münchner Raum. Mhm. Vielleicht noch innovativer mit so Elektrodüsen, 30 davon oder mehr an den Flügeln. Und das ist dann für Reichweiten so bis 300 Kilometer gedacht. Und also da bei beiden natürlich bleibt auch insgesamt noch nach wie vor eine Herausforderung.
Ja. Aber das heißt für dich, das Investment ist noch, also da ist jetzt noch nichts gewonnen, aber auch noch nichts verloren sozusagen. Es könnte noch ein weiterer
Gewinn werden. Ja, genau.
Okay.
Ja. Aber ich bin überzeugt, dass das einer der beiden mindestens eine Erfolgsgeschichte wird.
Hier im Podcast haben wir doch mit beiden mal gesprochen.
Ja.
Und ich meine, da gab es ja auch schon mit SPAC und Börsengang und also da ist ja auch schon also viel passiert, bewegte Geschichte, kann man auf jeden Fall viel mehr lernen, also bei den ganzen Entwicklungen oder wenn man das als Investor das alles mit beobachtet, dann kriegt man, glaube ich, viel mit.
Ja, wichtig natürlich, die Startup-Welt, ein einziges Startup, da kannst du genauso gut ins Casino gehen, ja, das ist wirklich, kannst du auf schwarz oder rot setzen, ne? Das weiß man, ne? Also da ist eine 50% Chance bei Startups. Dementsprechend habe ich natürlich auch sehr vorsichtig investiert in solche Startups, ja, weil man muss da extrem diversifizieren. Ich bin auch mittlerweile bei 35 Startups jetzt, wo ich beteiligt bin. Also das ist die richtige Art und Weise, in Venture halt zu allokieren, ist da extrem diversifiziert reinzugehen. So.
Das und
ist so.
Also wenn du sagst vorsichtig, dann heißt das so in so der klassischen Welt, die ich so kenne, Business Angel heutzutage, wenn du immer mitmachst, dann muss man mal so zwischen, weiß nicht, 30, 50,
genau,
60, 70.
Genau, das ist genau der Bereich. Also mittlerer, fünfstelliger Bereich.
Also das ist ja für dich extrem überschaubar.
Klar, nur das summiert sich dann. Ne? Wenn du bei 35 Startups ankommst, dann wird das schon langsam eine Summe, die halt relevant ist. Und dann musst du dann schon schauen, dass da auch eine Rendite dann
okay, aber es ist ja trotzdem, also ja, also ich habe ja so ein bisschen, du hast ja einige Jahre sehr gut verdient,
ja.
Also insofern, da muss man sich ja dann keine Sorgen machen, wenn da jetzt so ein Ding nicht funktioniert.
Das waren ja auch die Anfänge, ne? Mittlerweile sind wir ja schon in einer anderen Situation, die erwähnen wir ja gleich dann noch.
Ne, ja, genau, also, aber danach war dann so ein bisschen schon die Phase, wo du vor allen Dingen als Juror dabei, als Nachfolger von Frank Thelen bei der Hülle der Löwen das gemacht hast, ne? Also bewusst auch, um noch tiefer in die Szene reinzukommen.
Erstmal bewusst, um eine Herausforderung anzunehmen, weil die suche ich immer in meinem Leben. Ich bin ja nach wie vor einer, der das braucht, Herausforderungen. Mhm. Und ich fand das total spannend, die Sendung auch. Die ist nach wie vor eine tolle Sendung, finde ich. und da mich zu challengen, auch dann gegen die besten Investoren Deutschlands, so ein Ralf Dümmel oder ein Carsten Maschmeyer oder eine Judith Williams.
Also sind das die Besten, würdest du sagen? Ich meine, die haben ja auch jetzt mittlerweile einige.
Die Besten, die sind sehr, sehr gute Investoren, ne? Das steht ja außer Frage. Und jeder Investor hat auch Höhen und Tiefen, ne? Logischerweise, ja. Aber die sind sehr, sehr kompetent und das war ein tolles Erlebnis, da mitzumachen.
Da war es immer so ein bisschen anderer, oder ist es ja, glaube ich, generell anderer Style. Man kauft dann dafür für 100.000 Investment dann irgendwie direkt 30% der Firma oder sowas. War das bei den Investments bei dir auch so?
Nein, das nicht ganz so, nee. Aber so natürlich im, also im zweistelligen prozentualen Bereich. Ja.
Also schon, da hat man schon einen größeren Anteil an den Firmen dann als, also irgendwie ist es in der Show dann doch häufig so, dass man das Gefühl hat, da werden halt die Anteile etwas großzügiger rausgegeben als in der echten Welt. Also ich bin mir sicher, bei einem Tier damals, da bekam man, weiß ich nicht, in der Gründungsphase für 50.000 Euro vielleicht irgendwie 0,1%.
Ja.
In der Show bekommst du dann für 50.000 Euro auf einmal 10% der Firma. Das ist schon ein Unterschied. Ne?
Okay, die sind aber auch extrem früh, diese Startups, die in der Show teilweise sind. Also das ist auch der Unterschied da. Die sind ja wirklich gerade in der Gründungsphase. Wo gerade nochmal so das erste Sample eines Produktes oder so da ist. Ne? Dementsprechend auch noch viel, viel riskanter.
Aber du hast irgendwann auch entschieden, das nicht mehr weiterzumachen oder jetzt erstmal dich zurückzuziehen?
Ja, weil für mich war das dann, das Erlebnis war dann getan. Ja, und es ist halt auch ein großer finanzieller Aufwand in der Show, weil du investierst ja die ganze Zeit dein eigenes Geld, logischerweise. Und ein Startup braucht 10 Jahre. Also bis da irgendwann mal was zurückkommt, das dauert sehr, sehr lange. Und auch der Aufwand, das Team muss ja dann auch die ganzen Verträge machen und die Startups auch versuchen zu unterstützen. Das ist auch ein Invest letztendlich. Ja. Ja? Also das ist schon, jede Staffel kostet da sehr, sehr viel Geld.
Was würdest du sagen, hast du in Summe investiert über die Show hinweg? Also hast du da jetzt, ist da eine Million geflossen?
Wahrscheinlich, ja. Eine Million, ja. Ja.
Okay.
Ja. Aber auch da muss man natürlich einen langen Horizont haben, logischerweise. Ja. Man darf jetzt nicht von heute auf nächste Woche gucken. Aber wir sind jetzt gerade hier durch deine Hallen hier gelaufen und das ist ja unglaublich hier in Hamburg. Also du hast ja 400 Mitarbeiter mittlerweile. Dann hast du mir die Podcast-Wand gezeigt. 100 Podcasts, die ihr da macht. Das ist ja phänomenal. Und was ich so toll finde, dass du bist halt das Gegenteil von abgehoben. Ja? Du hast mir eben noch gesagt, wow, ich habe noch eine Einladung zum Monaco Grand Prix bekommen. Ja? Da hätte ich mir ja nie erträumen können, dass irgendwann irgendwen mich mal einlädt zum Monaco Grand Prix auf eine Superjacht.
Ja, so ist es. Also
das finde ich ja schon toll. Und das ist halt mit Sicherheit auch ein Erfolgsrezept von dir, ja, dass du und dann noch zuletzt dein Büro. Ja, wir gehen dann in so einen Raum da eben rein. Da sitzt dann ein großes Team. Und dann Philipps Büro, liebe Zuhörer, ist wirklich in der absolut letzten Ecke. Es ist das kleinste Büro, das niedrigste. Und dann sagt Philipp, ja, das ist mein Büro. Da habe ich gesagt, okay, interessant, ja, finde ich gut.
Ja. Nee, aber ich meine, das ist wirklich lustig, weil tatsächlich bin ich netterweise, ich kann ja auch sagen, eingeladen nach Monaco dieses Jahr zum ersten Mal. Und ich verbinde das natürlich auch so mit vielen Erinnerungen, so früher, wo man Formel 1 geguckt, da war immer Monaco das größte Rennen und mit den Schiffen da. Und jetzt werde ich es mir selber mal Ende Mai angucken. Du bist ja noch ein bisschen der Formel 1. Du bist ja auch wahrscheinlich dann vor Ort, ne? Mit Sky, oder?
Nee, ich lade auch eine Gruppe ein. Siehst du, wenn ich gewusst hätte, dass du Interesse hast an sowas, hätte ich dich auch eingeladen.
Aber
ich lade eine Gruppe vom Venture Capital ein halt. Ja.
Ah, okay.
Also Gründer und Investoren und so
weiter. Und dann machst du auch
Habe ich auch letztes Jahr gemacht.
Vor Ort dann? Also dann
ja, vor Ort,
gibt's
ja.
Gibt's abends eine Party oder sowas?
Ja, genau.
Und du bist dann im Einsatz für Sky schon auch als Experte?
Nee, extra nicht, damit ich Zeit für meine eingeladenen Gäste habe. So.
Okay, krass.
Weil es ist halt auch guck mal, letztes Mal, als ich im Podcast war vor 5 Jahren, habe ich dir gesagt, dass ich in Silicon Valley war. Da hast du gesagt, oh wow, dann kommst du ja mit deinem Formel-1-Thema richtig gut an. Und da habe ich geantwortet, das hat keine Sau interessiert.
Hat sich geändert.
So, und jetzt war ich letzte Woche im Silicon Valley. Das ist so crazy. Silicon Valley ist Formel-1-Fan. Ja? Ganz Silicon Valley. Und nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen.
Das geht Timing.
Ohne Ende.
Aber das ist wieder und, Timing. Also,
ja,
nachdem du bei der Formel 1 eigentlich raus bist, es ist ja quasi nicht jetzt wegen dir, aber dann gab es so ein Shift, dann wurde ja auch, hat ja der Eigentümer gewechselt. Und dann ging es ja auch los, dass die dann gesagt haben, wir öffnen jetzt hier die Kulissen und wir machen eine Netflix-Doku. Hast du verfolgt? Und damit wurde es ja dann in den USA eine große Nummer. unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest, in den Shownotes verlinkt, oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Zurück zum Podcast.
Genau, also Formel 1 war in der Hand von dem Urgestein von Bernie Ecclestone, ja. Und der hat immer gesagt, nee, nee, Social Media, das halten wir mal richtig dicht, weil das lenkt nur ab von unserem Fernsehen, und Fernsehen ist, wo wir unser Geld verdienen als Formel 1. Und deswegen hat er Social Media immer ganz, ganz klein gehalten, und wir Fahrer durften auch gar nichts machen. Und Formel 1 war dann auf dem Tiefstand so an Zuschauerzahlen, ja. 2017, 350 Millionen Zuschauer. Und das war dann ein Jahr nach meinem Karriereende. Und dann haben die Amerikaner das übernommen und die haben zwei Sachen gemacht. Das ist einmal Social Media aufgemacht, sodass, weil ich durfte noch nicht mal ein kleines Video machen von mir in der Boxengasse oder so früher. Ja. Das war nicht erlaubt. Und die haben das aufgemacht, haben das alles sehr flexibel gemacht, und die Fahrer, die sind jetzt sehr, sehr aktiv und persönlich und so weiter. Und somit hat er Social Media, also die Formel 1 Plattform in Social Media hat dann extremen Zuwachs gesehen. Nicht nur die eigenen Kanäle der Formel 1, die mittlerweile so Top 5 im globalen Sport sind auch, YouTube-Kanal und so an Views und Reach, aber auch die ganzen Instagrams dann von den Fahrern. Ich meine, der Hamilton als Beispiel, der war in meiner Zeit war der bei 4 Millionen auf Instagram, und jetzt ist er halt bei 40, ja, in den letzten 7 Jahren. Also als Beispiel, ja. diesen Zuwachs mal so zu beziffern.
Und die Doku.
So, und dann in meiner Meinung nach mit sehr viel Glück verbunden, diese Netflix-Doku, was wahrscheinlich der größte Treiber ist von dem allen, weil Netflix es geschafft hat, das ist nicht eine Sportdoku, sondern es ist fast mehr so eine Reality-TV-Show, weil du da diese Menschen wirklich hautnah erlebst, persönlich, in Krise oder in Freude. Da sind so viele tolle, tiefgängige Stories zu finden, und über die Menschen kommt ja die Begeisterung.
Aber bereust du das, dann nicht mehr Teil dessen zu sein? Weil du hättest jetzt ja, wenn du noch ein paar Jahre länger gefahren wärst, was ja möglich gewesen wäre. Du hattest ja Angebote, du hast ja am Höhepunkt oder vielleicht sogar vor dem Höhepunkt, wer weiß es schon, gesagt, ich höre auf als Weltmeister. Es wäre ja weitergegangen. Und hättest vielleicht noch ein paar Jahre in dieser neuen Ära fahren können. Ist das schade für dich im Nachhinein?
Naja, so denke ich nicht, weil das war mein Mount Everest damals, und ich bin da super happy und zufrieden, und heute noch, das ist so perfekt zu Ende gegangen für mich, also da kann ich mich sehr glücklich schätzen, somit denke ich da jetzt nicht in der Form zurück, aber natürlich wäre es schön gewesen, wenn unser Sport damals auch für noch mehr Begeisterung gesorgt hätte, gerade beim jüngeren Publikum halt, weil das ist das Publikum, was jetzt so umso mehr dazugekommen ist. Ich meine, sogar jetzt Teenager, nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen, ja, die jetzt riesen Begeisterung haben für unseren Sport und die Fahrer da, und das ist halt die große Änderung. Das ist echt toll zu sehen. Es ist halt wirklich jetzt so extrem, dass ich wohne ja in Monaco, und da sitzen dann 20 Fans unter der Wohnung, unter dem Haus von den Top-Fahrern da, jeden Tag.
Weil auch andere Fahrer in Monaco wohnen, siehst du das?
Ja, klar, es wohnen natürlich viele, viele Fahrer da, und ich weiß auch, wo die wohnen, und dann sind halt darunter 20 Fans teilweise, und das ist halt für mich dann schon so ein Punkt, wo ich sage, das ist zu sehr die Einengung von der Privatsphäre. Natürlich schätzen wir euch Fans sehr und so, aber wenn ihr dann unter den Häusern so wartet, das ist zu viel, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Freiraum und Privatsphäre, ja, und das ist halt der Nachteil dann. Ne,
verfolgst du denn noch so eng, was so passiert in der Formel 1? Ich meine, du bist ja jetzt Experte bei Sky, also musst du, ja. Aber auch jetzt so die aktuell gibt es ja so Diskussionen, wer welches Cockpit bekommt, ganz überraschend, hier Hamilton, dein alter Kollege auf einmal bei Ferrari und so, ist ja schon krass.
Da tut sich enorm viel, da ist ja unglaublich viel Bewegung drin, was ja schön ist, weil gerade das Sportliche ist ja nicht so spannend, weil halt einer so dominiert gerade.
Verstappen.
Genau, ja. Verdient, weil er einfach einzigartig ein Talent ist, wirklich historisch, und das Team auch so einen guten Job macht. Aber es wird schön ausbalanciert, weil dahinter ist extrem viel los. Das Fahrerkarussell dreht sich im höchsten Tempo, weil zwei der Top-Teams auch noch keinen zweiten Fahrer bestätigt haben für nächstes Jahr, mit Mercedes, Red Bull. Deswegen, das sorgt dann schon noch für Spannung.
Aber die Saison ist eigentlich, also ich meine, Toto Wolff hat, glaube ich, gesagt, war übrigens auch mal hier im Podcast vor ein paar Wochen. Aber
war
ich
der Toto sogar, war hier.
Der war hier im Dezember oder so.
Okay.
Und der sagte jetzt aber irgendwie, habe ich zumindest gelesen, die Saison ist eigentlich gelaufen. Also das Ding gewinnt jetzt Verstappen, das ist eigentlich durch, Ende.
Ja. Ja, ich meine, das ist ein bisschen ernüchternd, das so zu hören, ne? Aber ist halt Tatsache, ja. Und das Problem ist, wir hatten das ja in meiner Zeit auch so, dass wir sehr dominant waren mit unserem Auto, aber wir hatten halt unsere interne Teamrivalität, ja, es war ich gegen Lewis damals. Und hier ist halt einer, der so überlegen ist dem Teamkollegen, und das macht es halt umso schwieriger, weil der Teamkollege gewinnt halt keine Rennen, sondern es ist immer der eine, immer der Max Verstappen. Also es wäre weniger problematisch, wenn halt noch ein starker Teamkollege
wäre. Aber für das Produkt ist es am Ende auch scheiße, oder? Ich meine, das ist ein bisschen
klar,
so
suboptimal, ja. Aber diese Phasen gab es immer und wird es immer geben und sind natürlich nicht optimal, ja klar. Aber das sieht man auch jetzt gerade, dass die Zuschauer wieder ein bisschen rückgängig sind teilweise, weil es zu vorhersehbar ist einfach. Du brauchst ja im Sport, ist es extrem wichtig, diese Unvorhersehbarkeit. Ne? Das macht ja den Reiz aus vom Zuschauen. Und das fehlt jetzt gerade so ein bisschen in der Formel 1. Aber okay, da kommen wir auch wieder raus. Ne?
Aber für dich ist sozusagen die Rolle als Experte ausreichend, oder Engagement im Sport, im Sinne von, dass man da jetzt auch ein Team leitet, sich Anteile kauft, irgendwo noch anders einbringt, das kommt nicht in Frage.
Weil das ist halt auch verbunden mit einem unglaublichen Lebenscommitment wieder, wie als wärst du Rennfahrer. Ja, und das ist ja gerade das, diese Intensität ist auch etwas, was ich jetzt nicht mehr nochmal so machen möchte, dass man so gebunden ist und so ein Commitment. Also ich meine, so ein Toto Wolff als Beispiel, das ist wirklich ein 24-7 Job. Mit den Verpflichtungen der Reiserei auch. Du weißt immer, wo du sein musst. Und diese Freiheit ist mir jetzt extrem wichtig im Leben. Ja, ich habe zwei kleine Kinder, die sind 6 und 8. Meine Familie bedeutet mir auch viel und diese Freiheit schätze ich enorm, dass ich selber entscheiden kann, möchte ich heute bei dir in Hamburg im Podcast sitzen oder nicht? ja, ich komme super gerne und dann bin ich hier. So, deswegen werde ich jetzt nicht so die Richtung eines Teamchefs jemals mir anschauen oder sowas.
Du hast ja so diese mediale Sache gefühlt auch ein bisschen vorausgeahnt, denn es gibt ja auch diese legendäre Kollaboration, zumindest in Marketingkreisen mit Paul Ripke.
Ja.
Gefühlt hast du ihn ja dann auch rangelassen, er hat dieses Buch gemacht, er hat dich begleitet. Hast du das damals schon so ein bisschen geahnt, dass man doch mehr öffnen muss und ihn deswegen auch rangelassen, reingeholt, weil du gesehen hast, okay, die Welt ändert sich hier und ich will lieber jemanden haben, auch wenn das damals in dem Regime von Ecclestone schwierig ist, der schon so ein bisschen Bilder macht und das nach außen trägt?
Nee, mit Paul, das war unglaublich auch ein Glückspartnerschaft da damals. Das ist gerade in dem Jahr, wo ich dann Weltmeister geworden bin, er tatsächlich so mich oder uns begleitet hat, da, behind the scenes. Und da ist halt so eine schöne Bilderbuch-Doku-Serie dann entstanden, bildlich, ja, einzigartig. Deshalb bin ich auch so dankbar an ihn, weil ich die Erinnerung dementsprechend für immer so haben werde mit diesem Buch, was er dann auch produziert hat. Ultra schön. Aber auch er ist auch so, er hat auch so diesen Riecher für die Momente. Der war dann in Rio und stand dann mitten auf dem Platz, als Deutschland Fußballweltmeister wurde und ist dann mit der Mannschaft nach Hause geflogen. Dann richtigen Zeitpunkt kommt er zu mir und macht die letzten paar Monate in meiner Weltmeisterschaft. War ja auch nicht vorher zu sehen, dass ich dann wirklich da gewinne.
Und dann noch mit Lewis.
Ja, also wie gesagt, wieder zum Timing zurück. Das ist etwas, was der Paul zum Beispiel hammermäßig drauf hat. Das
Aber wusstest du, dass du kommst?
Richtig also, zu erwischen.
Oder hast du es damals schon gerochen? Oder wolltest du damals schon so ein bisschen das dadurch auch medialer machen? Dich da öffnen? Also, obwohl das ja schwierig war?
Mir hat das immer Spaß gemacht, die ganze Social-Media-Thematik. Und das hat mich immer schon interessiert. Das Problem war, dass ich echt in meiner Formel-1-Zeit war ich, das war so intensiv und ich war so fokussiert, dass ich wenig Kapazität hatte, da mir Energie reinzustecken in Social Media halt. Und wollte ich auch nicht, weil mir war der Fokus extrem wichtig, dass ich da 110% von mir abrufen kann für den Sport.
Du hast ja danach dann neben den Investments auch noch eine Konferenz gegründet.
Ja, Green Tech Festival. Da sind wir in Berlin. Wir gehen jetzt ins sechste Jahr rein. Erwarten noch 20.000 Teilnehmer. 15. bis 17. Mai dieses Jahr. Sind jetzt in der Messe Berlin, also neue Location. Das ist auch ein stolzes Projekt, weil es natürlich um die Nachhaltigkeit geht. Eine der führenden Plattformen jetzt für nachhaltige Technologie, ne, in Europa. Aber
verstehst du, oder ich meine, ab und zu kann man auch, schlägt dir ja auch so ein bisschen Zweifel entgegen, Skepsis, ja. Ob das jetzt nun ausgerechnet jemand, der als Formel 1 Gesicht wahrgenommen wird, dass der jetzt sozusagen eine Nachhaltigkeitskonferenz machen kann. Kann man das?
Ich wüsste jetzt nicht, warum das eine das andere ausschließen sollte. Ja, Formel 1 ist meine Passion gewesen und da habe ich den Weltmeistertitel gewonnen und jetzt bin ich in meinem zweiten Leben, wo ich mich begeister für Innovation, gerade die beiträgt zur Gesellschaft. Und da ist natürlich grüne Technologien im Herzen dessen. Ne? Und,
aber die Formel 1 gilt ja als nicht besonders nachhaltig.
Ja, ne? Verstehe ich, dass das natürlich nicht zusammenpasst. Ja, okay, aber warum kann ich nicht nach der Formel 1-Zeit mich dafür begeistern? Ne? Innovation ist ja das übergreifende Thema letztendlich, weil in der Formel 1 hat mich auch die Innovation extrem begeistert. Ich bin ja Ingenieur quasi im Kopf, war da auf Augenhöhe mit den Formel 1-Ingenieuren in Sachen Fahrzeugabstimmung und das Auto verstehen und so. Das war auch eine Leidenschaft von mir und eine Stärke. Und das trägt sich jetzt weiter in die ganze Tech-Welt, in die Startup-Welt, die Begeisterung dafür. Also das ist auch, da spricht mir auch keiner mehr drüber an, nur noch Philipp, über diese, wie nennt man sowas, Contradictions oder
was? Ja, Widersprüchlichkeit. Ja. Also, genau. Also, ja, ich
guck mal, der Sebastian macht das doch auch sehr schön. Absolut. Dann sieht man sieht einfach Sebastian Vettel.
Ja.
Das ist authentisch, der begeistert sich dafür, für die Bienen und für die Umwelt und so und das hat sogar noch in seiner aktiven Zeit auch funktioniert, obwohl er den Ölgiganten Aramco auf der Stirn hatte.
Ja,
ja und teilweise so. Es geht ja um die Authentizität und das war's. Ja.
Also auch nicht.
Du begeisterst euch auch dafür. Letztes Jahr war ich bei deinem Nachhaltigkeitsevent. Witzigerweise hattest du den Sportevent direkt daneben hier in Hamburg.
Ja, das
und ich war beim Sportevent eingeladen, komm zur Tür und sehe den Nachhaltigkeitsevent daneben und ich bin zum Sportevent nie gegangen. Ich habe mich einmal 90 Grad nach links und habe den ganzen Abend beim Nachhaltigkeitsevent verbracht, was super spannend.
Also genau, wir reden von verschiedenen Side-Events rund um OMR, die im letzten Jahr stattgefunden haben, wo wir auch zum Teil Mitveranstalter sind, aber auch zum Teil, die es einfach gibt in Hamburg, wo ich mich drüber freue. Und genau, das war, ich erinnere mich, also da kamst du an und wir hatten dich zum Sport eingeladen und es war sozusagen im Nachbargebäude war sozusagen Climate und dann bist du da. Ja, okay, also Green Tech, also ist für dich so vom Zeitbudget her 10% der Zeit, 5%, 20%?
Das ist jetzt mittlerweile auch größer geworden natürlich und das braucht jetzt nicht mehr meinen täglichen Input, so wie am Anfang. Ne? Also das ist, man würde sagen, dass ich wie so eine Board-Rolle habe. Was ist ein Board?
Beirat, so
könnte man das am besten Gesellschafter, so könnte man das am besten bezeichnen, dass ich immer wieder meinen Input gebe und unterstütze. Hier, da und sonst wo. Aber mein großer Fokus wirklich täglich mit extremstem Aufwand ist jetzt gerade die Venture Capital Mission, die ich gerne auch erzählen würde.
Muss man jetzt mal sagen, also das ist hier, gibt es sozusagen diesen Hauptjob seit ein paar Monaten, wo du sagst, okay, ich will wirklich einen VC-Fonds oder nicht einen klassischen VC-Fonds, aber du willst wirklich im VC mit einem eigenen Fonds mitspielen als Hauptjob.
Ja, weil es ist im Venture Capital, also im Wagniskapital bei den Startups, da ist Diversifikation das Wichtigste und das habe ich auch gelernt. Und da ist es am besten, auch mit einer Vermögensanlage-Gedanke, über Fonds zu gehen, ja, dass man das Kapital dann den besten Investoren der Welt gibt, die das dann in verschiedene der besten Startups investieren und da eine große Diversifikation dann entsteht, ja. Mhm. Das ist der bessere Weg, als selber direkt mit viel Kapital in Startups zu investieren, weil man kann es nicht besser machen als die Besten der Welt, die Startups sehen, aussuchen und dann auch die Deals gewinnen für sich. Ja? Mhm. So. Und somit war das eine Weiterentwicklung, dass ich dann immer mehr versucht habe, in die besten Fonds der Welt reinzukommen. Da sind ein paar in Europa, noch ein paar mehr in Amerika. Das Problem dann war aber, dass die gesagt haben, Nico, ja, also ein erstes Gespräch habe ich immer bekommen, weil ich ja Formel 1 Fahrer war. Aber dann haben die gesagt, okay, ja, aber wir akzeptieren dich nicht, weil erstmal, du bringst nicht genügend Kapital, dass es relevant ist für uns. Plus eigentlich passives Kapital brauchen wir gar nicht, sondern wir brauchen einen Mehrwert. Ja, also du musst einen Mehrwert darstellen, dass du für uns interessant bist.
Also muss man sich mal klar machen, das ist vielen, glaube ich, Zuhörern nicht so offensichtlich, dass wenn du jetzt in den Top-Fonds im Silicon Valley, Excel, Kleiner Perkins, wie sie auch alle heißen, Sequoia, wenn man da kommt man nicht einfach rein, da kann man nicht sagen, ich habe Geld und dann sagen die, ach cool, da freuen wir uns, hier kannst du investieren, sondern es ist halt so, das nennt man also in der Fachsprache, glaube ich, oversubscribed, also die haben viel mehr Nachfrage, da wollen viel mehr Menschen investieren, als die überhaupt verwalten können an Geld und auch verwalten wollen und dann sagen die einfach, ist ja cool, dass du bei uns anlegen willst, aber geht nicht, man kommt nicht rein und man kann mit diesen Fonds nicht mit investieren, obwohl man das Gefühl hat, die machen das super gut und man wäre da gerne dabei, die nehmen das Geld nicht an.
Genau, weil diese Fonds auch in der Welt, in der Finanzwelt, haben die mit die besten Renditen, die man so sieht, ja, in der ganzen Finanzwelt. So. Und die sind halt 500 bis 1 Milliarde groß und die ganze Welt will da rein und alle Investoren, die schon drin sind, werden auch immer weiter drin bleiben und immer wieder neu zeichnen. Somit kommt man da sehr schwierig rein und Tatsache ist dann auch, dass auch bei den Deutschen, bei den größten deutschen Unternehmerfamilien wenige, ja, diesen Zugang sich aufgebaut haben, was mir so nicht bewusst war, aber das habe ich dann auch gelernt. Und da ist eben dann auch die Möglichkeit entstanden, weil durch meine alten Formel-1-Kontakte bin ich dann durch dieses ganze Netzwerk nochmal durchgegangen und habe gesagt, so, ich habe jetzt die Möglichkeit hier, das hieß dann Andreessen Horowitz damals, wollen wir nicht unser Kapital bündeln hier, ja, also gerade mit den einflussreichsten deutschen Familien, wo die maßgeblich beteiligt sind an deren Unternehmen und so, und dann aktiv auch einen strategischen Mehrwert darstellen, ne, dass wir dann die Startups auch, dass wir Brücken bauen, ne, zwischen den Startups und euren Unternehmen, ja, für was für die Unternehmen wertvoll ist, weil es unterstützt die Transformation der Unternehmen hier in Deutschland und für die Startups auch wertvoll, weil die natürlich dann neue Kunden gewinnen. Also es ist echt ein Win-Win und das haben wir dann so zusammengesetzt und gepoolt und sind dann wieder neu zu dem Fonds gegangen, der anfangs Nein gesagt hat und der Fonds hat dann gesagt, okay, das finden wir jetzt super spannend, weil dieses Netzwerk nach Deutschland raus fehlt uns.
Und die Summe war größer,
so dass es relevant wurde für die und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das machen. So, und das hat halt, das war so der dann ein wichtiger Meilenstein, so dass ich jetzt, und also das waren dann mehr wie 20 Millionen und jetzt sind wir weitergegangen und habe gesagt, okay, besser wie nur bei einer VC-Firma, einer globalen, ist es besser, wenn man das weiter diversifiziert und dementsprechend haben wir jetzt einen Dachfonds aufgesetzt.
Mhm. Der dann, wie heißt der?
Rosberg Ventures.
Ja.
Da haben wir es doch.
Ja,
Rosberg Ventures.
Ja, ja.
Das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt erzähle, weil wir da auch das jetzt sehr wichtige Meilensteine jetzt schon überschritten haben. Also Rosberg Ventures, Dachfonds jetzt, der dann, wo ich viel meines eigenen Kapitals auch anlege, viel, viel mehr, als ich jetzt in die einzelnen Startup gelegt habe. Also hier ist jetzt wirklich in Millionengröße, auch bei mir, weil ich da so überzeugt bin. Und dieser Dachfonds, Rosberg Ventures, der zeichnet dann Fonds von mehr wie 10 der weltweit führenden VC-Firmen.
Also wir reden dann von jetzt, weiß ich nicht, Excel, von Andreessen Horowitz, hast du gerade gesagt, von wahrscheinlich Kostler. Das sind so die Namen, die mir da jetzt einfallen.
Also die Namen, da ist natürlich das Problem, dass man diese Confidentiality-Sachen immer hat, aber diese Richtung stimmt dann, ja. Mhm. Da sind dann noch ein paar europäische Namen dabei, also ein paar weitere. Mhm. Und natürlich USA, also das ist der geografische Fokus auch, dann mit bisschen Übergewicht USA. Und das ist halt sehr, sehr spannend dann. Aber
also, man würde das in der Fachsprache ein Fund of Fund nennen?
Genau,
also,
Fund of Fund. In Deutschland Dachfonds und in Englisch ist das ein typischer Fund of Fund.
Ja. Und was der Vorteil ist am Ende der Zugang. Also ich meine, weil.
Der Vorteil sind viele. Erstmal der Zugang, ja, dieser diversifizierte Zugang zu den besten VC-Firmen der Welt. Das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil. Und dann, dass wir auch immer noch ein kleines Team sind, Boutique, und mit jedem unseren Partnern, Investoren halt einen wirklich tiefgängigen Austausch haben können, wo man dann auch weiter gedacht direkt investieren kann zusammen. Weil wir haben natürlich einen unglaublichen Überblick. Mit so einem Dachfonds hast du mehr wie 2000 der weltweit führenden Startups indirekt investiert, bist du da. Ja? 2000 der führenden Startups unserer Zeit, wo du überall zugreifen könntest drauf. Ja?
Und wie groß ist der? Also der Dachfonds, wie groß soll der werden?
Also 75 Millionen. Mhm. Und wir haben jetzt schon einen ersten Close gemacht mit 30 Millionen. Mhm. Also das ist schon fix. Und wir sind auch schon am Zeichnen bei verschiedenen Fonds jetzt da draußen. Ja. Und das ist halt so ein wichtiger Meilenstein gewesen. Wir haben sehr, sehr viel renommierte deutsche Familien, große deutsche Familien am Start. Und haben diese Hürde von 25 Millionen jetzt übertroffen, so dass wir bei 30 landeten mit dem ersten Close. Und das war echt ein Erfolg. Und jetzt geht's weiter. Jetzt bald müssen wir dann weiter Kapital sammeln und dann bei 50 Millionen closen im Sommer.
Wenn wir bei OMR mal eines Tages groß und erwachsen sind, dann sind wir vielleicht so ähnlich oder hoffentlich so ähnlich wie das Handelsblatt. Die machen nämlich wirklich, wie ich finde, einen sehr guten Job, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, und haben Insights, Recherchen, Updates von Startups bis hin zu DAX-Konzernen und Familienunternehmen. Alles im Handelsblatt, wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Medienmarke rund um Wirtschaft in ihrer ganzen Breite. Und in diesem Zusammenhang Hinweis auf das Handelsblatt Digital-Abo. 4 Wochen für nur einen einzigen Euro. Ich habe mir das angeschaut, einen Artikel gelesen über Geldanlage. Mich hat interessiert, was Sie empfehlen, wie man 100.000 Euro anlegen solle, wenn man sie hat. Das war insofern interessant zu lesen, weil Experten eingeschätzt haben, wie hoch der Aktienanteil sein soll, den man damit kauft, oder welche Zinsen man erwarten kann. Also vieles drin, wenn man so Geld anlegen möchte. Aber beim Handelsblatt geht es ja nicht nur um Geldanlage. Es geht um exklusive Informationen aus der Finanzbranche über die Börsen der Welt, aber halt auch zum persönlichen Vermögensaufbau. Deswegen nochmal, wer jetzt dort Neukunde ist, ihr könnt bis Mitte Juni für 1 Euro 4 Wochen Probe lesen. Alle Infos handelsblatt.com/invest. Zurück zum Podcast. Das heißt, ich stelle mir das wirklich auch so vor, du sitzt dann auf der einen Seite im Silicon Valley und sprichst dann da mit Marc Andreessen persönlich und machst das Smalltalk und versuchst dann aber auch irgendwie zu klären, dass man da investieren darf und dass die Terms da passend sind?
Ist das genau, und das ist halt auch ein großer Aufwand, weil das ist jetzt ein Beispiel und du hast ja dann mindestens 10 VC-Firmen, wir werden sogar mehr haben, der besten. Und diesen Aufwand musst du bei jedem Einzelnen dann treiben. Und dementsprechend war ich jetzt auch gerade in Silicon Valley und nutze natürlich meine Racing-Plattform nach wie vor und habe dann in San Francisco jetzt letzte Woche die ganze Rennstrecke gemietet. Und hatte dann Porsche hat dann unterstützt mit Autos. Da hatten wir dann 15 Porsche Autos und haben dann den ganzen Tag auf der Rennstrecke rumgeheizt.
Und du hast dann die VCs eingeladen.
Ja, und das ist Erlebnis und Netzwerken zugleich.
Wer hat
ja
die meisten beeindruckt von den ganzen VCs? Also wer so
von den VCs würde man sagen, wahrscheinlich Kleiner Perkins. Der Mamoun selber war da, das ist so der CEO da, der das ganze Unternehmen rumgedreht hat. Kleiner Perkins ist einer der größten Legenden vom Silicon Valley. Die sind in den 70er Jahren entstanden, hatten dann aber so einen riesen Dip, ja, wo es echt schlecht lief. Weil du hast eine kurze Laufzeit in der Karriere von Venture Capital. Ja? Also wenn du so bei 50 Jahren ankommst, bist du eigentlich schon wieder am absteigenden Ast im Venture. Ähnlich wie im Sport. Und da haben die verpasst, bei Kleiner Perkins so die neue Generation reinzunehmen an Investoren. Und waren echt bedroht. Und dann kam Mamoun rein und noch ein anderer Kollege von Index, der heißt Ilya. Und die haben das übernommen und sind jetzt wirklich wieder in einen Höhenflug angekommen. Und die begeistern gerade sehr als Beispiel. Aber dann...
auf der Rennstrecke, könnte jemand auf der Rennstrecke dir gefährlich werden? Also beim Porsche fahren da?
Ja, da sind immer tolle Überraschungen dabei. Da war auch eine Frau dabei von Stripe, die im Leadership bei Stripe ist. Und die hat dann ein riesen Fahrtalent auf einmal gehabt und hat das Ding gewonnen gegen die anderen Gäste.
Aber
in ihrer Gruppe.
Aber nicht gegen dich.
Nein, nicht gegen mich, aber in ihrer Gruppe. Und das macht dann immer eine riesen Freude. Wir hatten auch 10 Unicorn-Gründer da. Also das sind Gründer, die dann bei deren Startup eine größere Bewertung wie 1 Milliarde hat. Da hatten wir 10 am Start, zum Beispiel auch Mistral AI.
Ah, den Franzosen.
Der Gründer war da, ja. Also sind da, einer der 3 Gründer war da. Auch dann 11 Labs, die ja gerade wirklich Vorreiter sind und sogar live halt zum Beispiel im Sport jetzt einen Kommentator die Stimme nehmen können und live diese Stimme mit künstlicher Intelligenz in 120 andere Sprachen verwandeln können. Also man könnte quasi die Bundesliga in den deutschen Kommentator nehmen und diese Live-Sendung dann ausstrahlen in alle Länder der Welt mit deren eigener Sprache dann. Mit KI. Also das ist so crazy. Und der hat mir das gezeigt. Ne? Das ist so bekloppt.
Aber das heißt, du hast dann einfach gesagt, oh Mensch, ich will im Silicon Valley ein bisschen Netzwerk aufbauen und da meine Leute treffen. Und dann ist natürlich auch ein Move, ich miete mal die Rennstrecke dort und lade die Leute ein zum Fahren. Und dann kommen da dann die Unicorn-Gründer und Top-VCs. Und
genau. Aber wir haben natürlich auch dann Netzwerken organisiert. Ne? Also wir haben geschaut, dass es alles zusammenpasst, dass jeder Teilnehmer nicht nur ein tolles Erlebnis hat, sondern auch einen riesen Mehrwert daher bekommt. Ja? Also das machst du ja auch ganz toll. Ne? Oder gerade anfangs, als du mit OMR angefangen hast, hast du ja auch geschaut, dass jeder Teilnehmer mit den anderen Teilnehmern super
immer noch.
Immer noch, klar. Das ist ja das A und O, ja? Dass da ein riesen Mehrwert für jeden einzelnen Teilnehmer entsteht. Und diese Matrix haben wir dann auch im kleinem Maße natürlich aufgebaut, sodass jeder da wirklich einen großen Mehrwert auch im Netzwerken rausnehmen konnte.
Und gleichzeitig sitzt du dann aber auch auf der sozusagen deutschen Familienseite und rufst dann dabei, ich stelle jetzt mir vor, einer deutschen, weiß ich nicht, Molkerei, Schuhhandelsfirma, Brauerei, also Menschen, die hier über Jahre viel Geld verdient haben,
ja.
Und sagst, hey, wir kennen uns nicht, ich bin Nico Rosberg, ich habe eine Idee, habe irgendwie ganz gute Kontakte mittlerweile in Silicon Valley, willst dabei sein?
Naja, so kalt dann weniger, das geht schon über Introductions,
ja.
Aber klar, tendenziell ist das der Weg, ja, dass ich jetzt hier, dass es ist wichtig, halt diese strategischen deutschen Unternehmen zu bündeln, damit wir diesen Mehrwert halt auch darstellen zu diesen Startups letztendlich, ja. Und
dein Modell ist, du bekommst auch eine Fee dafür, also logischerweise?
Nee, das ist schwierig. Also das ist nicht Teil des Gedanken momentans. Es ist eher, der Gedanke ist, diesen Mehrwert zu schaffen für alle verschiedenen Parteien, um der Mission auch zu helfen, ne? Und diesen Dachfonds dann wirklich weltklassemäßig aufbauen.
Aber irgendwie musst du auch verdienen, oder ist es?
Ja, man verdient ja dann, also die Rendite kommt ja aus dem Dachfonds.
Okay.
Ja, weil da habe ich ja mein Kapital auch drin, ja. Und natürlich nimmt man da auch eine Management-Fee, um die Kosten zu decken.
Okay.
Ja, also da kommt dann die Rendite raus, die mit Sicherheit, also nicht mit Sicherheit, wo ich mir erhoffe, dass das natürlich sehr, 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 sehr spannend wird. Und man kann auch sagen, was das ist, bei diesen Top-VC-Firmen, also die Rendite ist immer so zwischen 2,5 mal dein Geld in 10 Jahren bis hin zu 6, ja. Es gibt dann auch im Venture natürlich diese Moonshots, nennen sich, diese kompletten Outlier, wo du dann auch mal bei 15, 20 bist, X, ja. Aber das ist nicht unser Anspruch, sondern wir wollen ja, bei uns geht es darum, wirklich ein total spannendes Risikorenditenprofil darzustellen, ja, indem man so stark diversifiziert über die Besten hinweg. Also unser Anspruch ist jetzt nicht, das 20x zu erreichen, sondern dieses Risikorenditenprofil halt wirklich.
Also du guckst auf 10 Jahre und sagst, wenn dann, sagen wir mal, das Geld, was ihr jetzt da die 75 Millionen, wenn es dann am Ende zusammenkommt, ja. wenn dann daraus irgendwie, was sind es dann, irgendwie 225 werden, dann über 10 Jahre hast du einen guten Job gemacht.
Ja, also ja, aber wie gesagt, weil der Anspruch ist halt da wirklich enorm, enorm hoch auch in dem Bereich.
Aber wenn man jetzt hier zuhört, kann man mal noch mit investieren. Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt ja spannend, da den Zugang zu bekommen, mit Nico da unterwegs zu sein, der macht da auch so viel Geld rein. Also du suchst noch oder du wärst noch empfänglich für Leute, die bei dir mit investieren wollen?
Also für professionelle Investoren, ja, weil wir sind ja jetzt gerade auch in der weiteren Sammlung des Kapitals. Mhm. Ja, klar, also dafür,
was muss man mit, was muss man mitbringen?
Also sind wir offen. Aber und für dich, Philipp, würde ich dann sogar eine Ausnahme machen.
Aber das heißt, man muss Profi sein. Man muss Profi sein.
Ja, klar. Also ist ja, weil so, unser Anspruch ist ja wirklich auch unsere Investoren-Community jetzt überschaubar zu halten, dass wir persönlich diesen strategischen aktiven Mehrwert bringen. Ja, also wir haben weniger Interesse, passives Kapital jetzt zu sammeln. Darum geht es ja nicht, um hier zu gewinnen. Ja, wir wollen ja gewinnen und da brauchen wir dieses aktive Kapital von professionellen Investoren.
Aber das heißt, die Summen, die dann da kommen sollen, also wenn jetzt jemand zuhört, der auch Profi-Investor ist.
Also das ist dann siebenstellig und darüber. Ja.
Okay, also ist jetzt nicht, dass man damit irgendwie 100.000 Euro jetzt da bei dir investieren könnte?
Nee.
Okay, und das ist jetzt sagen dann für dich sozusagen.
Aber bei dir würde ich eine Ausnahme machen.
Ja, mal gucken, lass uns mal drüber reden.
Weil ich dich sehr schätze und natürlich du auch aktiv ein unglaubliches Netzwerk hast und mitbringen willst.
Also, das ist sozusagen für dich, ist das dann der Hauptjob die nächsten Jahre so?
Ja, total. Also, das ist der totale Fokus, ja. Teilweise sogar Tag und Nacht, was mir ein bisschen zu viel wieder wurde. Aber jetzt haben wir die ersten großen Meilensteine halt überschritten. Somit ist es jetzt ein bisschen mehr in der Normalität gerade. Aber auch nach wie vor bleibt halt wirklich Big Push. Und das mache ich auch sehr gerne, weil für mich ist es halt interessant, weil wenn du aus dem Sport rauskommst, ja, du bist ja auf CEO-Level. Und auf einmal hörst du damit auf und musst irgendwo dann quasi von komplett null wieder anfangen. Ja, das geht ja den meisten Hochleistungssportlern so. Und das ist schon schwierig, dass du dann akzeptierst, okay, ich fange jetzt da wieder von null an, in der Hoffnung, dass ich in 10 Jahren vielleicht hier auch wieder auf Weltklassenniveau in dem neuen Bereich bin, geschäftlich oder so und wieder mal auf CEO-Level sein kann. Ja, das ist sehr, sehr schwierig zu akzeptieren, da wieder von null anzufangen. Und hier in dem Bereich, ich habe jetzt so eine Nische gefunden, hier gerade im Venture Capital, wo das geht echt rasant gerade, ja. Das Interesse ist enorm, das sieht man ja auch. Also wir haben jetzt innerhalb von ein paar bisschen mehr wie 12 Monaten schon mehr wie 50 Millionen an Kapital sammeln können, ne? Und das finde ich total spannend, weil ich sehe, dass ich hier die Basis gerade bauen kann für etwas sehr Signifikantes. Weil so ein Dachfonds wird immer die Basis bleiben, aber darauf kann man ja dann weitere Strategien noch aufbauen. Man kann dann auch einen Direktinvest-Fonds als Weiterentwicklung machen, weil du hast ja, wie gesagt, so viel unglaublichen Überblick und Zugang durch so einen Dachfonds zu den besten Startups, die gerade kommen in der ganzen Welt, dass du da natürlich auch die direkten Zugänge dir bauen kannst, als natürliche Entwicklung.
Also wenn man halt
mache ich ja eh schon, ich bin ja eh Angel Investor, also ich habe eh schon da, das läuft ja schon, und da kann man dann auch einen Direktfonds dann aufsetzen eines Tages, also da kann man viel drauf aufbauen.
Das heißt, es ist nicht so, dass du jetzt in der Theorie, können wir ja sagen, du hast das Geld eingesammelt,
ja.
Du hast das Geld dann sozusagen rübergereicht an die amerikanischen Fonds.
Nicht nur amerikanisch, genau, oder europäisch.
Oder genau. Aber global, an das Portfolio an Fonds, dann könnte man sagen, ist der Job getan. Also dann kannst du jetzt 10 Jahre warten, was daraus wird. Und das ist ja dann, also das Day-to-Day-Business ist ja gering.
Weil die Fonds raisen ja einen neuen Fonds jede 2 Jahre. Also die kommen ja jede 2 Jahre wieder neu zum Markt und raisen die gleiche Strategie dann wieder neu. Dementsprechend werden wir das spiegeln. Und unser Dachfonds wird auch jede 2 Jahre wieder neu geraced.
Ah, okay.
Also das ist schon mal der erste, okay. die erste Dynamik.
Also bleibst eigentlich ständig im Fundraising?
Idealerweise zeichnen, und das ist auch der Ansatz, mit dem man reingeht. Man investiert in so einen Dachfonds wie bei uns, dass man sagt, okay, man diversifiziert auch zeitlich. Und somit zeichnet man dann jede 2 Jahre immer wieder diesen Dachfonds neu, bis dann die Distributionen, also die Renditen, das erwirtschaftete Kapitalgewinn, die Ausschüttungen, diese nächsten Dachfonds dann von selber zeichnen.
Wer hat das eigentlich in diese Welt eingeführt? Wenn du jetzt so was sprichst, dann hat man das Gefühl, okay, da ist jetzt jemand, der sich extrem gut mit, weiß ich nicht, Finanzbusiness auskennt. Wann ging das bei dir los und bist du da einfach, sagen wir mal, Learning by Doing oder gibt es da irgendjemanden?
Nee, klar, Learning by Doing, natürlich ein tolles Team zusammengebaut. Das hast du ja auch hier gemacht bei der OMR. Du hast jetzt 400 Leute, wir sind noch bei 6. Also wir sind da noch
aber
ein Stück weit entfernt.
Aber schon Profi-Investoren.
Ja, totale Profis, ja klar. Und die haben mir natürlich dann auch die Wege gezeigt. Und Und mein Glück ist halt auch gerade diese Formel-1-Vergangenheit, dass wirklich jeder sich mal mindestens eine halbe Stunde mit mir die Zeit nehmen wird. Und in den Gesprächen lernt man halt so viel. Und das ist ja eine komplett neue Sprache, die man lernen muss im Venture-Bereich, ja. Im Wagniskapital. Es gibt eine Wagniskapital-Sprache, die man lernen muss. Heute habe ich die vielleicht nicht so deutlich rausgebracht, weil ich im Englischen meist unterwegs bin und da die Sprache perfektioniert habe. Im Deutschen mache ich aber auch, vielleicht habt ihr das hören können, ein paar Fortschritte.
Es gibt einen legendären Podcast hier mit Mario Götze,
ja.
Der auch sozusagen so einen ähnlichen Weg geht. Er ist ja noch aktiver Sportler, aber ja. Der ist auch sehr stark in diesem Bereich interessiert. Da gab es dann nachher sogar einige Memes, wo Leute gesagt haben, ey, so habt ihr Mario Götze noch nie reden hören über die Startup-Welt. Kennt man sich da? Also tauscht man sich aus, so zum Beispiel Mario und du jetzt?
Wir haben Austausch, witzigerweise, weil wir da sehr parallel gerade unterwegs sind im Angel-Investing-Bereich. Mhm. Und er hat mich sogar unterstützt für unseren Dachfonds. Und da bin ich sehr dankbar. Also ich bin ihm einen Lunch schuldig. Also lieber Mario, wenn du zuhörst, vergiss nicht, ich bin dir einen Lunch schuldig.
Gibt es da andere Athleten, mit denen man so oder?
Weniger. Also es ist jetzt echt so, Mario ist der, wo wir am parallelsten gerade unterwegs sind, ja. Und er macht das auch.
International? Also ich meine,
international, natürlich gibt es eine Serena Williams, die hat jetzt schon ihren eigenen Direct Fund aufgebaut. Dann gibt es natürlich hier bei dir Kim Kardashian, die eher im Private Equity, auch, ich glaube, mit großem Erfolg unterwegs ist.
Kennt man sich da? Also hat man da Austausch so?
Aber das wird mit Sicherheit dann auch immer mehr kommen jetzt in der nächsten Zeit, gerade wenn ich auch ein bisschen mehr in den USA unterwegs bin.
Ist es schon dein Plan, also auch sehr stark so in den USA dann auch zu leben oder Zeit zu verbringen?
Also nein, aber USA ist ein wichtiger Markt im Venture-Bereich, das Herzstück der globalen Innovation nach wie vor. Und deswegen ist das wichtig, da auch präsent zu sein und halt ein starkes Netzwerk auch
also
da aufzubauen.
Also 30, 40 Tage im Jahr bist du mindestens da?
Nein, weniger. Ja, weniger. Aber immer wieder mal eine Reise und dann ein paar Tage. Also jetzt war ich gerade nur 2 Tage da, weil für unser Racing-Event und dann habe ich am nächsten Tag viele Meetings wahrgenommen, weil am Abend des darauffolgenden Tages hatten meine Töchter ihre große Vorführung in der Schule und haben da Solo gesungen auf der Bühne, also zu zweit, und da musste ich natürlich da sein. Ich habe die gefragt, ist es für euch okay, wenn ich das verpasse, weil ich müsste eigentlich in Kalifornien bleiben noch. Und dann war ein sehr, sehr klares, deutliches, nein, du musst da sein, Papa, du bist da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fliege ich halt zurück. Also dementsprechend war die Reise ein bisschen kürzer und es hat sich auch sehr gelohnt.
Aber du lebst überwiegend jetzt, also das heißt, Monaco ist dein Zuhause, da bist du nach wie vor.
Ja.
Und wie ist von da aus dein Blick auf Deutschland? Also wie viele Tage im Jahr bist du in Deutschland?
Also geschäftlich habe ich halt am meisten in Deutschland zu tun und deswegen gerade jetzt Berlin, München etc.
Also da ist man schon zwei Monate im Jahr, verbringst du schon hier?
Nein, auch da weniger. Weniger, immer wieder mal.
Aber wie ist dein Blick? Also ich meine, du lebst ja schon recht global. In Monaco ist ja auch so ein Ort, wo alle Nationalitäten so zusammenkommen. Dann haben wir gerade gehört, so Formel 1 ist super global. Ja. USA, wie guckst du auf Deutschland? Also ich meine, hier ist ja die Stimmung zum Teil recht trüb.
Ja, das stimmt, ja. Und so betrachtet man das dann auch von außen ein wenig, ja. Also ich meine, wenn man jetzt Immobiliensektor und so schaut, ist es auch wirtschaftlich natürlich in einigen Bereichen schwierig. Schwierig auch da jetzt die große Hoffnung für die Zukunft zu sehen, leider. Oder die Mobilität ist ja noch so ein Beispiel, ja. Da ist halt auch leider gerade ein großes Risiko drin, ne, mit dieser extremen Transformation zur E-Mobilität. Und ich habe ja sehr früh auf die E-Mobilität gesetzt selber, 2017 schon in die Formel E investiert, weil ich überzeugt war, dass die E-Mobilität sich durchsetzen wird und wurde damals noch belächelt von vielen. Und jetzt kann man aber immer mehr sagen, dass die E-Mobilität wird unsere Zukunft auch sein und das wird sich durchsetzen. Aber ich meine, wir haben jetzt gerade so einen Handyhersteller in China, Xiaomi heißt der.
Mm-hmm. Ist einer der größten der Welt. Ne?
Ja, ja, klar. Aber der hat jetzt gerade den Porsche Taycan quasi nachgemacht, visuell mindestens, ja. Und dann den Tesla Model 3 digital nachgemacht, so gut sie es konnten, wo man sogar sagt, die haben einige Sachen voraus und setzen den preislich an bei $27.000. Das ist ja schon als Schock dann auch gekommen. Ich muss mal schauen, ich bin jetzt in Shanghai beim Formel 1 Rennen, vielleicht schaffe ich es irgendwie mal das Auto zu fahren. Es würde mich einfach mal interessieren, ob die auch...
Also es gibt schon, dieses Xiaomi Auto gibt es schon. Also
das
kann man
schon machen. Das wurde jetzt vorgestellt. Ne? Ich glaube noch nicht, dass es im Verkauf ist, aber das kommt jetzt bald. Aber vielleicht kann ich einen Prototypen oder so fahren jetzt, wenn ich in Shanghai bin, weil das ist... Und das ist halt schon eine... Das ist halt eine echte Gefahr gerade, ne? Für unser Rückgrat unserer Wirtschaft, ne? Was ja die Automobilindustrie ist.
Aber ich meine, das heißt, da bist du skeptisch.
Skeptisch um unsere Wirtschaftlichkeit in Zukunft?
Ja,
aber das ist ja jeder. Natürlich, die Hersteller geben absolut Vollgas, ja, um in dieser Transformation vorne dran zu halten. Und ich mache mir weniger Sorgen gerade im Super-Premium-Sektor, ja, weil ich glaube, da werden wir einfach unsere Vorteile der Qualität beibehalten können. Aber dann in dem mittleren und gerade unteren Bereich, ich glaube, da wird es extrem schwierig, dass
bist du
da etabliert bleiben.
Schon vor Jahren bei Tesla investiert?
Nein, nicht wirklich, nee. Nee,
also nie?
Nee. Aber da war es halt, sogar der CEO von Daimler hat noch vor 5 Jahren gesagt, die werden das nie schaffen, das zu skalieren. Und die waren ja selber sogar beteiligt, ne? Bevor ich jetzt sage, CEO Daimler, also sagen wir mal die Management-Ebene von Daimler, ohne jetzt eine Person zu erwähnen. Weil das halt unvorstellbar war, dass die es wirklich schaffen, diese Produktion zu skalieren. Und der Elon Musk ist halt unglaublicher Kämpfer, der dann da...
Hast du ihn mal kennengelernt?
Ja, er war Stargast bei meinem ersten Monaco-Rennsieg. Weil unsere Prinzessin Charlène ist ja Südafrikanerin, genau wie er. Und sie hat ihn dann eingeladen. Und dementsprechend habe ich den da...
Okay.
Da kennenlernen dürfen, ja.
Aber
er hat mir vom Mars erzählt.
Ach, wirklich?
Das war der Einstieg.
Ah ja? Und dann
möchtest
so?
Du auch mitfliegen?
Also das heißt, als du das Rennen gewonnen hast, saß du bei der Gala neben Elon Musk?
Ja, bei der Gala, ja.
Crazy.
Aber er war noch niemand damals. Also ich habe ihn am Tag davor Wikipedian müssen. Um zu verstehen, wer das ist, weil ich wusste, dass das der Stargast der Prinzessin ist an dem Wochenende. Dann habe ich den am Tag davor noch in Wikipedia aufgesucht, weil das war noch niemand damals. Ja, der hatte halt PayPal, war da sehr mit involviert. Sein X hat er damals gegründet, was dann fusioniert hat mit PayPal. Und danach hat er dann halt Tesla und SpaceX hat man da, glaube ich, noch fast gar nichts gehört zu den Zeiten.
Aber es gibt keinen Kontakt mehr oder so?
Immer wieder, also nein, wenig. Aber wenn ich jetzt schreibe, würde er noch antworten. Das haben wir zuletzt mal gerade gehabt, ja.
Okay. Krass.
Ja. Ich habe ihm jetzt gerade letzte Woche geschrieben, ob ich nicht den Cybertruck mal fahren kann,
und?
Weil ich gerade drüben war. Und keine Antwort. Aber es war jetzt ultra kurzfristig. Ich habe so gesagt, hey, ich bin da, hast du nicht zufällig einen Prototyp, der rumsteht, dass ich den mal probieren kann? Und da kam jetzt keine Antwort in dem Fall.
Okay, aber bist du denn auf Tesla bullish? Also wenn du das anguckst, so, ich meine, du bist mit Autos, kennst du ja aus. Du bist ja auch nach wie vor, sehe ich bei dir bei Instagram, verschiedene Partnerschaften, wo du auch, sagen, glaube ich, für Automarken arbeitest, ja. Ne?
Bin ich da bullish? Mehr oder weniger, mit Sicherheit, ja. Weil die natürlich auch an der vordersten Front sind mit dem autonomen Fahren und auch die weiteren Geschäftsmodelle dann Batterie, mit den Batterien und so. Also und Robotaxi wird ja jetzt auch vorgestellt, dann am 8.8. Die neue Plattform. Und wie wir wissen, das Model, ich weiß nicht, ob das Model 2 genannt wird, aber das noch günstigere Modell, obwohl er das jetzt nach hinten verschoben hat, soll ja auch kommen. Also ja, ich glaube schon, dass die weiter
wachsen. Der Börsenkurs zumindest nähert sich wieder einigermaßen den deutschen Firmen an.
Also, ja, es ist extrem volatil, aber nichtsdestotrotz, egal. Meine größte Hoffnung ist, dass wir es halt in Deutschland, dass wir da es schaffen, dagegen zu halten, gegen Tesla, gegen die Chinesen. Das wäre extrem, extrem wichtig.
Kannst du so ein paar Leute sagen, die bei dir im Vorne dabei sind? Also ist das irgendwie öffentlich?
Ja, das ist halt doof, weil natürlich alles sehr reservierte Familien sind, die unterm Radar bleiben wollen. Ne? Deswegen kann man das nicht erwähnen. Vielleicht eines Tages frage ich mal, ob es dir was ausmacht, wenn ich es erwähne, aber Stand heute nicht. Ne.
Okay. Und sag mal, gibt es bei dir so auch No-Gos, also wo du nicht investieren würdest, jetzt irgendwie gerade...
Ja, also Zigaretten und sogar mit Krieg habe ich halt Schwierigkeiten. Ne?
Defense ist ja ein großes Thema gerade.
Ja, ich habe gerade auch ein europäisches Defense-Startup gesehen und die bauen halt, also das ist halt wirklich Defense-Raketenkrieg, ja, letztendlich. Was man als deutsche und europäische Resilienz natürlich positiv sehen kann, gleichzeitig ein bisschen schwierig. Ja, also da, ja, ich würde es jetzt nicht komplett verneinen, aber ich bin da vorsichtig, sagen wir es mal so.
Aber am Ende entscheidest du es ja eh nicht selber, sondern wenn du dann sozusagen...
Ja, über den Dachfonds werden wir Exposure haben zu Defense.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, also das schon, weil wir zeichnen die globalen VC-Firmen, die halt Generalisten sind. Und da ist halt Defense momentan gerade natürlich ein sehr, sehr heißes Thema, was gerade sehr stark am Wachsen ist. Und also dementsprechend, ja, werden wir da schon Exposure zu haben auch, ja.
Und sag mal, ich meine, du hast ja auch ein internationales Netzwerk. Hätte man nicht auch hingehen können und das sozusagen diesen Dachfonds auch noch erweitern können für... Also deutsche Unternehmerfamilien muss ja nicht das Einzige sein. Man hätte ja auch sagen können, ich nutze jetzt meine Kontakte und
ja, das ist richtig. Ich bin morgen in Italien und habe da ein Cluster an italienischen Unternehmerfamilien.
Okay.
Ich habe es nur nicht erwähnt, weil man muss ja also die Basis ist halt aus Deutschland raus. Mhm. Aber natürlich werden wir das weiter erweitern, ja.
Okay, das heißt, man muss sich dein Leben schon auch sehr global vorstellen. Also du bist dann da aus USA, fliegst dann nach Monaco zur Schulaufführung, bist dann ein bisschen in Deutschland, dann triffst du in Italien deine Familie, dann fliegst du zum...
Ja, es ist gerade sehr aktiv, ja.
Zur Moderation von dem Grand Prix, dann irgendwie nach Shanghai. Ja. Also, ja.
Und dann noch hier bei diesem Podcast von OMR.
Ja.
Glaubst du das? Da mittendrin noch.
Ja.
Nein, aber es begeistert mich, ja, und das ist toll. Aber wichtig ist mir natürlich, dass ich immer die Balance zur Familie beibehalte. Und das gelingt mir auch sehr gut jetzt gerade. Und das ist das Wichtigste. Und dann finde ich es ja klasse, wenn ich hier wirklich was gefunden habe, was mich so begeistert, wo ich echt so Vollgas geben möchte, zusammen mit meinem tollen Team. Das macht Spaß.
Also der Fonds ist aber das Ding. Also das heißt,
das ist der volle Fokus.
Das wird jetzt die nächsten 10 Jahre, der Anlagehorizont, hast du ja gesagt, sind auch 10 Jahre. Oder das heißt, für dich ist es jetzt nach den Jahren des Ausprobierens, Guckens, TV, YouTube, hast du dein Ding gefunden und jetzt ist es Rosberg Ventures und eines Tages hat man dann da, weiß ich nicht, 1 Milliarde an Management? Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Ja, das ist jetzt nicht der Startanspruch. Der Startanspruch ist echt erstmal ein tolles Renditen-Risikoprofil darzustellen auf Weltklasseniveau, den Mehrwert zu schaffen, dieses Brückenbauen zwischen den Startups und den deutschen und jetzt, wie du sagst, europäischen Unternehmen. Das ist jetzt erstmal der Startpunkt. Und dann darauf folgen natürlich, gibt es dann weitere Sachen, die man draufbaut und ja.
Viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, sagen, naja, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist eigentlich von der Anlageklasse das sicherste, die beste Verzinsung mit der höchsten Sicherheit ist eigentlich Private Equity. Und gar nicht so unbedingt VC, da gibt es relativ viel Ausfälle und da nur die absoluten Top-Fonds erzielen überhaupt Rendite. Das wird dir auch wahrscheinlich klar sein.
Das ist natürlich eine große Debatte, ja, wo auch da wir in Deutschland, glaube ich, teilweise halt ein Missverständnis haben. Weil es ist halt total schade. Guck mal, bei den Pensionsfonds und Versicherungsfonds, da ist in Deutschland plus Europa, haben wir 10 Billionen an Kapital, was da gemanagt wird. Und zum Beispiel jetzt im Wagniskapital, davon fließt extrem wenig. Und wenn man jetzt einige der Top-Fonds in Europa sich anschaut, ein paar, dann ist da überwiegend amerikanisches Geld drin. Aber da sollte doch deutsches Geld drin sein, weil erstmal, damit man diese tollen Returns in der Top-Ebene im Wagniskapital für sich sichern kann und nicht rüberschickt in die USA, also jetzt von der Pensionsfonds-Sicht aus, und auch natürlich würde das dann noch mehr Kapital bereitstellen für die Skalierung von den ganzen Startups in Europa, weil das ist ja ein Manko nach wie vor. Ja? Und viele Startups dadurch gehen für die Skalierung dann in die USA gerade. Von Europa, von Deutschland aus in die USA. Ich habe selber eine Portfoliofirma, die heißt Way, die machen ferngesteuertes Fahren und haben versucht, hier in Hamburg auch die Lizenz dann zu bekommen und das zu kommerzialisieren. Und das hat 2 Jahre gedauert und leider haben sie da nicht das finale grüne Licht bekommen und mussten dann nach Las Vegas. Und haben in 2 Wochen in Las Vegas die Lizenz zur Kommerzialisierung bekommen und fahren und haben jetzt ihre ferngesteuerten Autos, die in Las Vegas
rumfahren. Also wir reden da von
rumfahren.
Way, V-A-Y.
V-A-Y, ja. Und das ist
ferngesteuerte Autos heißt schon echte Autos,
ja.
Nur halt sozusagen Driving Assistant machen die dann.
Also du hast dann eine Lagerhalle, wo viele Simulatoren stehen. Und diese Fahrer in den Simulatoren fahren dann die ganzen Autos und springen auch von einem Auto zum nächsten, fahren die ganzen Autos durch die Stadt. Und das ist eine sehr, sehr starke Art und Weise, Carsharing effizienter zu machen. Weil du nimmst dein Auto morgens und die meisten fahren ja vom Wohngebiet zum Büro. Ja, also das Carsharing-Auto fährt immer von da nach da.
So,
und der Simulatorfahrer kann das jetzt zurückfahren. Ja. Und das gleiche Auto kann dann 4 Leute halt diese Fahrt ermöglichen, ja. Anstatt wie heute nur einer, wo das Carsharing-Auto dann natürlich den ganzen Tag am anderen Ende am Büro wartet, dass die Personen wieder zurückfahren wollen. Ja. Und so fährt der Simulatorfahrer das wieder zurück zu da, wo die Nachfrage ist. Das ist eine unglaubliche Effizienzsteigerung für das Geschäftsmodell. Ne? Und das ist sehr spannend und die sind jetzt halt kommerzialisiert in Las Vegas. So. Und dann wollte ich aber zurückkommen zu dem Punkt, und weil bei den Pensionsfonds und so, ich finde das total falsch, dass man sagt, null Wagniskapital. Ja, also mindestens mal diesen ersten Schritt zu gehen und sagen, okay, du darfst Wagniskapital zeichnen, wenn du halt in die oberste Liga reinkommst. Ja, das könnte ja schon mal ein erster Schritt, eine erste Öffnung sein. Die muss man eigentlich erlauben, weil die Rendite da ist halt wirklich sehr, sehr spannend, aber das komplett abzublocken, dass wir dürfen kein Wagniskapital machen, ist halt falsch und das ist ein Lose-Lose für alle. Also natürlich muss man das vorsichtig und schrittweise angehen, aber dafür plädiere ich auf jeden Fall. Und dann, du bist weitergegangen und hast gesagt, Private Equity, da hat man die besten, das beste Risikorenditenprofil. Es ist unter dem, was du im Wagniskapital findest in der obersten Liga, das ist klar. Also Oberliga,
Private Equity
ist, nee, das Risikorenditenprofil, ist ja das Wichtigste. Also diese, und das ist, das unterliegt dem, was du im Wagniskapital findest in der Oberliga.
Okay.
Das ist klar und deutlich. Da ist die Yale Stiftung. Ist der Goldstandard. Für generationsübergreifende Vermögensanlage ist die Yale Stiftung der Goldstandard. David Swenson hieß der das pioniert hat. Die haben alle Aktienindexes extremst übertroffen über Jahrzehnte hinweg, über 40 Jahre. Und der hat diese Vermögensanlage pioniert, welche Asset Classes du da zeichnest, wie viel, also die Gewichtung. Und der stetig hat die Yale-Stiftung diesen Wagniskapital-prozentualen Anteil erhöht. Mhm. Und die sind jetzt bei mehr wie 20% im Wagniskapital drin. Also es sind 40 Milliarden. 40 Milliarden haben die under Management, die Stiftung. Und die haben mehr wie 8 Milliarden im Wagniskapital drin. Und über 10 und 20 Jahre ist das die Klasse gewesen, die am besten die Rendite gebracht hat. Mit 23% Rendite über 10 und 20 Jahre. Und das ist bei weitem mehr als Private Equity und bei weitem noch mehr als natürlich die Public Equities. Und ich sehe sogar im LinkedIn, dass viele nach wie vor in Deutschland sogar jetzt den DAX als Risikoinvest sehen. Ja? Und das ist ja auch völlig falsch. Natürlich, wenn du den Horizont von einer Woche hast, ist das höchste Risiko, was du haben kannst, quasi in DAX, weil du kannst natürlich minus 10% machen, wenn es schlecht läuft. Aber ein DAX macht 8% seit Jahrzehnten, ja, also seit 50 Jahren macht ein DAX 8% mit einem langen Horizont, ja, also für eine Rentenanlage für jedermann. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier keine Investment Advice gebe.
Ja, ich weiß.
Aber ist es etwas, was man sich auf jeden Fall anschauen müsste, ja? Weil mit einem langen Horizont gehst du da die Wirtschaftswachstum einfach mit und hast halt eine tolle Rendite da. Ja? Also das ist,
ist eine große
falsch, das als großes Risiko darzustellen.
Ja. Sag mal zum Schluss.
Siehst du das auch so?
Also ich sehe auf jeden Fall auch so, dass man ohne Aktienanlage Schwierigkeiten hat, wahrscheinlich für sein Alter vorzusorgen. Ich glaube, das ist ja so die Basiserkenntnis, wenn man sich fragt, wie kann ich fürs Alter vorsorgen, dann macht, glaube ich, irgendwie irgendeine Art von Kapitalmarktorientierung Sinn.
Ja, also, ja, aber du sagst jetzt Aktienanlage, muss man vorsichtig sein. Also eine Aktie wäre völlig falsch.
Nee, am besten ETFs.
Ja, das geht über ETFs, über die absolute Diversifizierung, dass du den Markt indexest und die einfach die
nee, ich meine Aktienmarkt, also ich meine nicht eine Aktie, genau. Das ist gefährlich. Ja,
dass du den Wirtschaftswachstum mitgehst, ja, und der Aktienmarkt widerspiegelt ja das Wirtschaftswachstum.
Das, da gebe ich dir recht, also dass man irgendwie die Aktienmärkte zumindest mal als Beimischung braucht, da bin ich ganz auf jeden Fall bei dir.
Also ich habe mehr wie 50% in diesen Indexes drin von meinem Vermögen, von unserem Vermögen. Ja. Und das ist mit Sicherheit, kann man...
Und der Rest?
Ja, dann immer mehr jetzt gerade im Venture natürlich, im Venture-Capital-Bereich. Und ich hatte viel Immobilien und habe das aber sehr stark reduziert.
In Monaco oder in Deutschland? Oder?
Ja, wir hatten Monaco, aber auch international, auch in Deutschland. Haben das aber stark reduziert, weil ich überzeugt bin, dass halt diese anderen Anlageklassen die Renditen da übertreffen mit einem langen Horizonten. Ja.
Bist du eigentlich auch Teil dieser legendären Monaco-Sportler und...
Also der WhatsApp-Gruppe?
Genau.
Bin ich nicht Teil.
Aber du kennst sie?
Ja, ich kenne die. Ja.
Also wo einige deutsche Fußballspieler wohl drin waren, Robert Geis und sowas. Ja. Kennt man so Robert Geis, er lebt ja auch in Monaco, ich habe den da mal besucht, aus dem Podcast. Kennt man sich so?
Nein, also mal Hallo sagen, aber man kennt sie jetzt.
Aber die Stadt ist eigentlich super klein, also ich meine...
Ja, das ist ein kleines Dorf letztendlich, ja. Das stimmt schon, aber irgendwie... Ich bin jetzt auch Familienvater von kleinen Kindern gerade, ja, und das entscheidet ja auch über dein Leben sehr stark, dann wo du hingehst. Also mich findet man am meisten Zeit auf dem Spielplatz.
Hast du noch Jugendfreunde, mit denen du so rumhängst? Wie bitte? Du hast noch so Jugendfreunde und so, mit denen du da aufgehört
hast? Ja, klar. Ja, ich habe ja alle meine Freundinnen, also die meisten kommen aus der Monaco-Gegend und viele kommen, die sind alle weg, um zur Uni zu gehen und dann um Familien zu gründen und kommen jetzt alle langsam wieder mit der Zeit. Und das ist halt schön. Ich war eigentlich einer der wenigen, der geblieben ist, dauerhaft. Die kommen jetzt alle wieder und das ist gerade eine schöne Phase.
Also Monegassen oder Deutsche? Oder
nein, Franzosen? Nein, international. Die meisten sind Italiener sogar, deswegen spreche ich auch Italienisch. Mit denen verstehe ich mich mit am besten. Aber einige Deutsche auch. Aber.
Was ist für mich so der Hinweis, wenn ich jetzt da zu einem Rennen fahren darf und mir das angucken?
Erstmal glaub nicht, dass das normale Monaco ist. Ja, das ist wirklich, hat mit normalen Monaco nichts zu tun. Die ganze Stadt steht Kopf. Ist völlig bekloppt während so einem Rennwochenende. Und dann, du musst vorher gut planen, weil du kommst nicht von A nach B. Also musst echt wissen, wo gehst du hin? Hast du deine Tickets? Weil sonst wird das ein totales Chaos. Also du musst schön durchgeplant sein, das ist extrem wichtig. Du musst wissen, wo deine Superjacht ist, weißt du? Und ohne Superjacht ist es auch...
Das heißt, man muss auf eine Yacht drauf, anders geht's nicht.
Nein, das ist jetzt auch Quatsch zu sagen. Du kannst auch eine schöne Zeit haben, wenn du einen Tribünenplatz hast. Ja? Weil auch im Hafen oder so, wo du die ganze Atmosphäre mitbekommst, das hast du auch ein tolles Erlebnis. Also brauchst du jetzt keine Superjacht.
Wenn du deine Leute einlädst, dann habt ihr auch eine Yacht geschartet wahrscheinlich.
Nee, wir machen das dann zum Beispiel über einen Balkon. Wir haben dann Bekannte, die halt einen tollen, idealen Balkon haben und da geht man dann zum Beispiel hin. Das ist jetzt, ja, also das ist mit der schönste Art und Weise, es zu machen.
Und sag mal, wärst du in der Lage mitzufahren bei der Formel 1 oder wie lange wird es dauern?
Ja, guck mal, in Mercedes ist ja jetzt ein Platz frei.
Ja, genau. So.
Und da würde sich ja eigentlich anbieten, dass man da mal überlegt, ob man diesen Platz nicht besetzt. Aber erstmal, das Thema ist für mich echt erledigt.
Ginge es noch? Oder?
So, und dann die Frage, ginge es noch, ist halt auch eine Frage. Also jetzt reinsteigen, definitiv nicht. Weder mein Gehirn würde gar nicht mit der Geschwindigkeit mitkommen. Da wäre ich völlig überfordert. Weil das ist ja ein Speed an Processing, was dein Gehirn da berechnen muss die ganze Zeit. Mit einer Geschwindigkeit, deine Augen, die flimmern ja nur, ja? Die springen von links nach rechts und du bist ja die ganze Zeit am Berechnen, wo du jetzt endest mit dem Auto, mit dem, was du gerade machst. Und Und da würde mein Gehirn gar nicht mitkommen, noch nicht mal ansatzweise. Ja, ich wäre völlig überfordert. Das würde alles viel zu schnell in meine Richtung
kommen. Aber das heißt, bräuchtest du einige Wochen, um da reinzukommen.
Also du, also ich mindestens würde ich dann sagen müssen, dass ich mir jetzt, Stand heute, das ganze Jahr dafür vorbereite.
Ja.
Und ich wahrscheinlich viele ein Formel-2-Auto mir kaufe und die ganze Zeit damit rumheize auf verschiedenen Strecken. Und dann viele Formel-1-Tests auch noch machen müsste. Vielleicht sogar eine Saison in der, was der Sebastian Vettel hat ja gerade in Porsche getestet, in der Le Mans-Kategorie, dass ich da vielleicht auch die Saison mache und da die Rennen fahre. Also ich müsste extrem viel aktiv sein. Halt.
Aber möglich wäre das.
Und ob ich dann wieder auf das Level überhaupt zurückkomme, da bin ich mir nicht sicher. Plus, witzigerweise, es kommt sogar ein bisschen Angst mittlerweile bei mir mit dem Alter jetzt, ne? Weil das ist natürlich schon High Speed, hohes Risiko, wenn man da mit 300 durch die Monaco-Gassen fährt. Wenn man da mal langsam drüber nachdenkt, irgendjemand macht einen Unfall vor dir und du knallst voll in den Rhein oder so, das ist natürlich schon nach wie vor hohes Risiko. Ja? Und das spielt auch immer mehr eine Rolle bei mir, sodass ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob ich da überhaupt noch so voll draufhalten würde.
Aber das Material oder so, also ich meine, es fahren ja noch sehr viele auch aus deiner Generation. Ich meine, Lewis Hamilton hat gerade noch neun
großen Vertrag. Ja, klar, hat aber auch nie aufgehört. Ne? Ich bin ja 7 Jahre raus und der ist nach wie vor, ja, Alonso fährt mit 43 Jahren jetzt da gerade noch und auf dem allerhöchsten Level. Also es scheint so, dass die Fahrer die Karrieren gerade extenden können. Ich kenne es ja auch von Michael Schumacher, der war ja mein Teamkollege bei Mercedes 3 Jahre lang und der kam mit 40 Jahren zurück und am Ende war er dann 43. Also ich habe da auch erlebt und er hat in dem Alter noch in Monaco die Pole Position gefahren als mein Teamkollege. Was bei ihm dann damals gefehlt hat, ein bisschen war so die Anpassungsfähigkeit. Also der Speed war nach wie vor teilweise da, aber er hat ein bisschen... glaube ich, also das, was ein bisschen gefehlt hat im Vergleich zu seinem absoluten Zenit, war glaube ich, so ein bisschen die Anpassungsfähigkeit. Weil das ist auch mit das Allerwichtigste im Sport, weil nicht jede Runde ist anders, jede Session ist anders, weil du hast auf einmal neue Reifen, mehr Sprit, es regnet draußen und du musst halt enorm dich die ganze Zeit auf höchstem Level anpassen und das hat minimal ab und zu scheinbar, glaube ich, gefehlt. Dann.
Hast du die Schumacher-Dokus?
Ja, klar. Ja, es war natürlich sehr schön, das zu sehen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Kontroverse noch drin gesehen, weil das wurde ein bisschen abgeflacht, so die heißesten Momente seiner Karriere. Dann aus persönlicher Sicht hätte ich es cool gefunden, wenn noch die Zeit bei Mercedes stattgefunden hätte. Die war ja komplett, hat überhaupt nicht stattgefunden. Aber sonst, nein, natürlich war das schön, das zu sehen, ja, weil nach wie vor habe ich natürlich einen riesen Respekt vor dem, was er erreicht hat. Ja. Ist der zweiterfolgreichste Fahrer aller Zeiten nach dem Hamilton jetzt.
Ja. Nico,
warst du auch Schumacher-Fan?
Ich war auch Schumacher-Fan, ja. Also ich habe natürlich jetzt aus der Ferne nur, ich hab jetzt das so am Fernsehen verfolgt, aber klar, also ich habe ihm auch die Daumen gedrückt. Ich habe das so, vor allem so in der frühen Phase, muss man sagen. Irgendwann hat es mich fast schon genervt, so als jugendlicher Kind, dass der immer gewonnen hat. Das war so irgendwann fast so ein bisschen so wie jetzt mit Verstappen. Man gewöhnt sich dran, dann ist auch irgendwann belanglos. Aber ich weiß noch genau, als er so rauskam, also als er dann, glaube ich, mit Jordan gefahren ist, so, und auf einmal war da ein Deutscher, der da mitfahren konnte, das war man ja gar nicht gewohnt. Und dann hat er da ja auch so eine super Aufsteiger Vita gehabt, wo er dachte, ey, komm, krass, dass der da jetzt irgendwie das wirklich schafft, hat alle überrascht und dann hat es so ein paar Jahre gedauert, dann hat er Rückschläge gehabt und die ersten Jahre fand ich waren eigentlich die besten, fand ich auch in der Doku, sich nochmal zu erinnern, wie der da ankam und wie das dann so auch so hauteng war, ob der dieses Cockpit bekommt oder nicht,
ja,
das fand ich cool, so dann im Nachhinein die Zeit, wo der
Timing. Der hat das Timing wieder richtig mega erwischt.
Er hat wirklich ein riesen Timing Glück gehabt.
Ja.
Und die Formel 1 in Deutschland.
Aber lass uns das nicht nur ein Glück nennen. Guck mal, dein Timing ist ja auch nicht nur Glück. Du hattest auch eine Vision mit deinem Podcast, dass du überzeugt warst, dass das Medium Audio sich extremst durchsetzen wird, weil wir immer weniger Zeit haben und immer mehr on the go sind und hast dann voll auf Audio gesetzt und das hat sich ja auch ausgezahlt. Also kann man ja nicht nur sagen, dass es Glück ist immer.
Ja, nee, also
es ist. Das war bei dir auch können.
Also, vielen Dank.
Jetzt kommt wieder die Verlegenheit.
Ja, ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, dass ja, wir all die Jahre irgendwie den Kontakt haben und du auch beim Festival schon verschiedentlich da warst. Freut mich immer. Und ich bin gespannt. Vielleicht sehen wir uns, also sieht man sich da, trifft man sich da. In Monaco ist das ausgeschlossen. Also, wenn ich da in so einer Travel-Party unterwegs bin, dann werde ich dich wahrscheinlich nicht da irgendwie finden, ne?
Ja, du bist ja da in deinem elitären Kreis dann unterwegs, wo ich weiß jetzt nicht, ob ich da reinkomme.
Also ich werde dich anschreiben. Ich ping dich an und sage, ich bin jetzt da, Nico, wo bist du?
ja, dann können wir uns schon treffen. Dann, ja.
Alles klar. Ciao, ciao.
Okay, tschüss, dankeschön.
Wie ihr hoffentlich schon mitbekommen habt, hier oder da findet am 7. und 8. Mai eines der größten Events für die digitale Wirtschaft in Europa, kann man glaube ich sagen, statt. Und zwar unser hauseigenes OMR-Festival hier in Hamburg. 7. und 8. Mai. Wer dabei sein möchte und vielleicht gar kein Ticket kaufen möchte, aber Lust hat mitzuarbeiten, der ist herzlich eingeladen. Meine Kollegen aus dem Crew-Bereich suchen nämlich noch Hilfe, suchen Menschen, die Lust haben, Schichten zu übernehmen, mitzuarbeiten, hinter den Kulissen mitzuwirken daran, dass das alles gut funktionieren kann. Wir warten nur mal so 800 Speaker, 500 JournalistInnen und über 200 Masterclasses. Man kann das alles auch kostenlos dann sehen. Wenn man hier arbeitet, bekommt man nämlich auch ein Ticket. Man bekommt außerdem eine, wie wir finden, ganz okaye Bezahlung. 13 Euro Stundenlohn, kostenfreie Verpflegung, Crew-Merch, also OMR-Klamotten und halt den exklusiven Zutritt zu unserem Festival, aber auch zu unserem Retreat, also dem Bereich für unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen, mit ganz vielen Massagesesseln, die wir gerade bestellt haben. Wirklich zahlreichste Massagesessel und so weiter und so weiter. Am Ende gibt es sogar ein Zertifikat, wenn ihr möchtet, und eine Experience fürs Leben. Also, wer jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe Bock, dieses Festival mal ganz anders zu erleben, alle Infos omr.com/crew. Und übrigens, als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werdet ihr mit dem Codewort OMR24 bevorzugt berücksichtigt. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.